Tatsächlich, also diese Predigt, die ich heute halten werde, die habe nicht ich vorbereitet, sondern die hat Norbert vorbereitet im Heiligen Geist. Und deswegen kann ich heute wirklich auch nur der Überbringer sein von dieser Botschaft. Und ihr könnt es auch nehmen als eine Botschaft tatsächlich auch von der EFG, wo wir bald hinziehen werden, an uns, an die Mosaikkirche. Ich möchte gerne starten damit, dass ich uns den Text vorlese aus Johannes 17, die Verse 20 bis 26. Jesus erhob seine Augen zum Himmel und betete: Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist, und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist, damit ich in ihnen bin. Amen. Wir Christen, wir sind dazu berufen, in der Welt ein Zeichen dafür zu sein, dass Gott die Einheit bewirkt, die er will. Seid ihr mit diesem Satz einverstanden? Okay, Johannes ist einverstanden, das reicht mir. Mit unserem Predigttext, heute aus dem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet von Jesus, da nimmt die Bibel uns mit hinein in die ganz besondere Situation am Abend vor der Gefangennahme von Jesus. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen beim letzten Abendmahl und er weiß, dass er ein paar Stunden später gefangen genommen wird und dass er sterben wird. Er bereitet seine Jünger jetzt wirklich auf schwere Zeiten vor. Die Passion, sein Tod am Kreuz, er bereitet sie vor auf die Trennung und auf den Abschied. Und in dieser langen Abschiedsrede an seine Jünger sind seine Worte ganz besonders umsichtig und einfühlsam. Und schließlich betet er zu seinem himmlischen Vater. Er betet zu Gott, aber er betet gleichzeitig auch vor seinen Jüngern. Und damit wissen seine Jünger damals und auch wir heute, wofür sein Herz wirklich schlägt. Das ist ein ganz besonders intimer Moment, in den wir da mit reingenommen werden. Um die Bedeutung von dem hervorzuheben, wofür sein Herz schlägt, will ich dich mal was fragen. Und zwar, kannst du dir vorstellen, wie der Abend heute verlaufen würde, wenn du wüsstest, dass du morgen sterben wirst? Könntest du dir vorstellen, wie dann dein Gebet aussehen würde, wenn du ganz sicher weißt, morgen um diese Zeit bin ich tot? Ich bin überzeugt, dann würde keiner von uns mehr um irgendwelche Belanglosigkeiten beten. In so einer Situation betet man um das, was wichtig ist. Und genauso ist das hier auch bei Jesus. Er weiß, morgen um diese Zeit werde ich im Grab liegen. Das wird zweimal in seinen Abschiedsreden ausdrücklich erwähnt. Er wusste, dass sein Ende jetzt da ist. Und Jesus betet hier in seinem letzten Gebet, das wie ein Vermächtnis ist, nicht mehr um irgendetwas Belangloses. Er betet nicht mehr für irgendetwas. Und worum er hier betet, was ihm zum Schluss noch wichtig ist, das ist dieses eine Anliegen, was hier den ganzen Text durchzieht. Vater, lass sie eins sein, so wie wir beide eins sind. Diese ganz tiefe Einheit, die der Sohn Gottes mit Gott dem Vater hat, die sie verbindet, das soll auch für seine Jünger gelten. Ich in ihnen und du in mir, das sagt Jesus. Eine ganz tiefe Einheit. Das zieht sich wie ein roter Faden hier durch das ganze Gebet hindurch. Vater, lass sie eins sein. Das ist wirklich Jesu letzter Wunsch. Und warum das wichtig ist, das steht auch hier in diesem Text. Jesus sagt, lass sie eins sein, damit die Welt glauben kann. Warum ist das so wichtig mit der Einheit? Das stärkste Glaubenszeugnis, das es in der Welt gibt, das ist die gelebte Einheit. Wenn die Welt spürt, dass wir Christen eins sind, dann hat das eine überzeugende Kraft für den Glauben. Deswegen noch einmal, Christen sind dazu berufen, in der Welt ein Zeichen dafür zu sein, dass Gott die Einheit bewirkt, die er will. Und wenn wir Christen eins sind, dann kann die Welt etwas sehen von Gott selbst. Dann wird das Geheimnis der Dreifaltigkeit, das man im Tiefsten gar nicht erklären kann, einfach sichtbar, einfach erlebbar. Wir alle haben einen einzigen Gott, den Vater Jesu Christi. Und dieser eine Gott ist der Schöpfer von allen Menschen in einer unüberschaubaren Vielfalt, die alle zusammen die eine Menschheit bilden, als Gottes Gegenüber. Und unser Gott verbindet sogar in sich selbst die Einheit und die Vielfalt. Er ist dreieinig. Er ist Gott in einer Natur und in drei Personen, als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Ein Gott in drei Personen, das kann man ehrlich gesagt gar nicht verstehen, aber es ist sichtbar, wenn wir Christen Einheit untereinander haben. Und wenn damals die ersten Christen in einer einzigen Generation quasi den gesamten Mittelmeerraum missioniert haben, damals ohne Fernseher, ohne Internet, ohne moderne Verkehrsmittel, dann lag das nicht daran, dass sie besonders toll gepredigt hätten oder dass sie sich besonders viel Mühe gegeben haben, sondern es lag daran, dass bei ihnen eine Einheit sichtbar wurde, die überzeugt hat. Eine Einheit, wie es sie sonst in der Welt überhaupt nicht gibt. In allen Sprachen, in allen Kulturen, trotz aller Barrieren, waren sie eins. Das war damals in der Urchristenheit ein unglaubliches Zeugnis, dass in den Gemeinden Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen, aus allen Schichten am gleichen Tisch saßen, als Brüder und Schwestern. Und klar gab es Unterschiede, auch Standesunterschiede. Es gab Menschen in den Gemeinden, die waren Sklaven. Und es gab andere Menschen, die waren Sklavenbesitzer. Die wurden nicht einfach von einem Tag zum anderen alle gleich gemacht. Aber trotzdem waren sie Brüder und Schwestern und saßen am gleichen Tisch. Und das war es, was die Welt damals überzeugt hat. In der Welt werden die gesellschaftlichen Unterschiede auch heute noch immer größer. Aber bei den Christen ist eine Einheit sichtbar geworden, ohne gesellschaftliche Unterschiede, einfach im Umgang miteinander. Vielleicht gehört das mit zu der größten Sünde in unseren Gemeinden heute, dass wir durch Unterschiede Spaltung zulassen. Christen sollten miteinander anders umgehen, als es in der Welt üblich ist. Es müsste unser erstes Anliegen sein, Einheit zu schaffen und Einheit zu leben. Das ist das, was Jesus wichtig ist. Heute ist das glaubwürdigste Zeugnis der Christen ihre Einheit. Die Einheit der Christen, das ist in der Welt das Zeugnis der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Die Einheit der Christen ist ein Zeugnis für die Welt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, dass er die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Die Welt wird nicht durch eine Predigt zum Glauben kommen. Die Welt wird auch nicht durch große Evangelisationen oder durch ein geistliches Buch zum Glauben kommen. Sondern das stärkste Glaubenszeugnis, was es in dieser Welt überhaupt gibt, ist, wenn wir Christen Einheit untereinander leben. Und wenn die Welt spürt, dass wir Christen eins sind, dann hat das wirklich eine überzeugende Kraft für den Glauben. Einheit ist für unsere Gemeinde, für die christliche Gemeinde, ein großes Thema, ein Thema von herausragender Bedeutung. Christen sind dazu berufen, in der Welt ein Zeichen dafür zu sein, dass Gott die Einheit bewirkt, die er will. Für Jesus war das das allerwichtigste Gebetsanliegen vor seinem Tod. Vater, lass sie eins sein. Und wir werden ja jetzt in 3 Wochen umziehen zur EFG, EFG Frankfurt Nordwest in Eschersheim. Für diese Kooperation zwischen unseren Gemeinden sind wir unglaublich dankbar. Aber damit wir Jesus jetzt nicht missverstehen mit seinem Gebetsanliegen, will ich betonen, und das will Norbert auch betonen, dass Einheit nicht Einheitlichkeit bedeutet, nicht Gleichmacherei. Einheit bedeutet nicht, dass jetzt alles gleich werden muss, sondern die Einheit, die Jesus meint, da kann jeder unverwechselbar er selbst bleiben. Ein Original. Und auch jede Gemeinde kann sie selbst bleiben. In ihrer DNA. In ihrer ganz besonderen Ausprägung. Wir können unverwechselbar so bleiben, wie wir sind. Genauso ist es ja auch in der Dreieinigkeit Gottes. Der Vater ist ja der Vater. Und geht nicht irgendwie in den Sohn über. Und der Sohn bleibt unverwechselbar der Sohn. Und der Heilige Geist ist wieder von den beiden unterschieden. Und trotzdem sind sie eins. Trotzdem ist eine Einheit da. Genauso ist die Einheit von uns Christen durch Jesus. Und genauso ist auch unsere Einheit als 2 Gemeinden, die miteinander kooperieren werden. Norbert hat erzählt, dass er in einer englischen Übersetzung der Bibel an dieser Stelle einmal gelesen hat, dass das Wort einmütig, einheitlich, an dieser Stelle übersetzt wurde mit dem Begriff in one accord. In one accord, das ist eigentlich das, was Jesus hier ausdrücken möchte. Eigentlich ist das, könnte man so sagen, ein Begriff aus der Musik, in einem Akkord. Dieser Begriff aus der Musik, der drückt vielleicht im tiefsten aus, was Jesus meint, wenn er von Einheit spricht. Stellt euch mal einen Chor vor, der ein vielstimmiges Lied singen möchte. Da ist es ja auch nicht so, dass alle nur einen Ton singen. Nur einen einzigen Ton, alle. Das wäre ja total langweilig. Nein, im Chor singt der eine C-Note. Der andere singt eine E-Note, der dritte singt eine G-Note. Jeder singt seine eigene Stimme. Aber als Ganzes kommt ein Klang dabei raus, ein Akkord, ein Wohlklang, eine Harmonie. Und man könnte die Einheit der Kirche, wie Jesus sie sich vorstellt, Vergleichen mit einem riesigen Sinfonieorchester. Vor einem Konzert stimmen die 60 oder 100 Musiker alle ihre Instrumente. Habt ihr das schon mal gehört? Ehrlich gesagt, das klingt grauenhaft. Das ist wie ein Gejaule von Hunden. Das kann man sich manchmal gar nicht geben. Aber in dem Augenblick, wo der Dirigent vor den Leuten steht und seinen Taktstock hebt, in diesem Augenblick, wo er den Einsatz gibt, da kommt aus den vielen unterschiedlichen Instrumenten ein Klang heraus, ein Zusammenklang, eine Harmonie. Und jeder freut sich daran. Natürlich gibt es, wie in jedem Orchester, einen, der die erste Geige spielt. Das ist auch in der Gemeinde so. Es gibt, wie in jedem Orchester, auch in der Gemeinde Leute, die immer auf die Pauke hauen. Jedes Orchester braucht jemanden, der auf die Pauke schlägt. Aber das Geheimnis ist, derjenige, der auf die Pauke schlägt, weiß ganz genau, an welchen Stellen er laut schlagen muss. Vielleicht mit einem starken Paukenwirbel. Und er weiß auch, wenn er nur ganz zart und leise der Pauke einen Ton entlocken soll. Und derjenige, der die erste Geige spielt, der weiß auch ganz genau, wann er dran ist und wann für ihn Pause ist. Das Geheimnis von so einem Orchester mit diesen vielen total unterschiedlichen Instrumenten liegt im Folgenden. Die schauen alle auf einen. Die schauen alle auf den Dirigenten. Der hat das Ganze im Blick und der gibt jeder Stimme den Einsatz. Er entscheidet über das Tempo. Nicht der einzelne Musiker, sondern der Dirigent. Und so einen Dirigenten, den gibt es auch bei uns. Auch in unserer Partnerschaft. Er ist es, der das Tempo festlegt. Er ist es, der die Einsätze gibt. Jedem so, wie es für ihn notwendig ist. Und natürlich gibt es da in einem großen Chor mit vielen Sängern auch immer Dissonanzen, auch immer Reibungen, wo manchmal ganze Klangblöcke sozusagen aufeinander prallen. Das ist vom Komponisten sogar so gewollt. Das muss so sein. Das darf auch in einer Gemeinde so sein, auch in einer Kirche. Aber dann, wenn sich in einem Musikstück diese Dissonanzen und Reibungen schließlich auflösen und wieder zu einer Harmonie werden. Das muss es auch in unseren Gemeinden geben. Es geht nicht darum, dass es keine Reibungen gibt, sondern diese Reibungen sollen sich irgendwann auflösen in einem Wohlklang, in einer Harmonie, in one accord, in einem Akkord. Dabei geht es um nichts Geringeres als um die Einheit in Jesus Christus. Um nichts Geringeres als die Verheißung, die Jesus uns in Matthäus 18, Vers 20 gegeben hat. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Hier spricht Jesus selbst das Geheimnis dieser Einheit an. Sie ist nämlich da verheißen, wo die Gemeinde sich in seinem Namen versammelt. In seinem Namen, darum geht es. Und noch etwas ist wichtig, damit dieses Ganze, diese Einheit gelingen kann. Wieder genau wie bei einem großen Orchester. Im Konzertsaal ist das oft eine Selbstverständlichkeit, aber in den Gemeinden manchmal nicht so. Und zwar für das Orchester ist es notwendig, dass alle auch dasselbe Stück spielen. Stellt euch mal vor, im Orchester würde die erste Geige sagen, wir spielen heute Mozart, die kleine Nachtmusik. Und die Trompeten würden sagen, nee, wir spielen Beethoven, die fünfte Sinfonie. Oder die Holzbläser haben die Noten von Schubert, von der Unvollendeten auf dem Notenpult. Was soll da mal rauskommen? Das leuchtet für ein Orchester sofort ein. Aber in den Gemeinden kann man schon mal öfter beobachten, dass da jeder so sein eigenes Stück spielt. Und gerade auch unter den Kirchen, wenn es um verschiedene Gemeinden geht. Ja, wir sind eine Krishona-Gemeinde und die Gemeinde, zu der wir ziehen werden, das sind Baptisten, das ist eine EFG, was ganz anderes. Jeder hat so seine eigene Note, die er vertritt. Jeder spielt sein Stück. Und das können wir auch übertragen auf das Gemeindeleben. Das ist ähnlich, dass einzelne Gruppen in der Gemeinde auch gerne so ihr eigenes Programm haben und jeder gerne sein eigenes Stück spielt, manchmal sogar ohne Rücksicht darauf, was die anderen machen. Wie soll dabei eine Einheit herauskommen? Nein, es ist wichtig, dass wir als Christen, dass wir als Gemeinde uns darauf einigen, welches Stück wir spielen. Es gilt, ein Stück zu spielen. Und wisst ihr, wie das Stück heißt, das die EFG sich für unsere Kooperation vorstellt? Norbert hat es mal so ausgedrückt. Das Stück heißt, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen. Das ist das, was dabei rauskommen soll. Dieses Stück, das ist das Stück, das wir als Mosaik auch gerne mit der EFG zusammenspielen möchten. Und umgekehrt. Wenn wir uns darauf einigen, dass wir wirklich in Gott eins sind und ihn in Frankfurt gemeinsam ehren wollen, dann haben wir die richtige Partitur. Dann haben wir die Noten, in denen die Welt erkennt, dass Jesus Christus selbst unser Herr ist, unser Dirigent. Dann kann es durchaus sein, wenn wir uns so auf eine Partitur einigen, dass der eine dann die Melodie spielt, geheiligt werde dein Name. Ein anderer spielt die Melodie, dein Reich komme. Und ein dritter spielt die Melodie, vergib uns unsere Schuld. Und ein vierter spielt die Melodie, unser tägliches Brot gib uns heute. Es kann durchaus sein, dass in der Einheit verschiedene Melodien gespielt werden. Aber wir müssen alle das ein im Blick haben. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen. Wo wir uns darauf geeinigt haben, da sind wir ein Zeugnis für diese Welt. Vater, lass sie eins sein, damit die Welt glauben kann. Diese Einheit, um die Jesus betet, die kann man nicht machen. Die können wir nicht irgendwie produzieren. Die können wir nicht herstellen. Diese Einheit, die müssen wir erbitten. Dafür müssen wir beten. Jesus selber betet mit uns für diese Einheit. Und so eine Einheit, die ist das Werk des Heiligen Geistes. Nicht irgendetwas, was wir selbst herstellen können. Gebunden im Heiligen Geist, den Blick gerichtet auf den Dirigenten, auf Jesus Christus. Und wir alle spielen das gleiche Stück. Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden den Menschen. Und dann wird die Welt ein Zeugnis des Glaubens bekommen, durch die Einheit von uns Christen. Dafür beten wir. Dafür setzen wir uns auch ein. Auch als EFG, auch als Mosaik, auch in unserem neuen Gebäude bald zusammen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir, dass du in uns lebst und wir in dir. Wir danken dir dafür, dass du derjenige bist, der uns Einheit schenkt. Einheit mit dir und Einheit untereinander. Herr, wir bitten dich auch für unsere Kooperation mit der EFG. Du siehst, was das werden wird. Und du weißt ganz genau, welches Stück du mit uns spielen möchtest. Herr, wir bitten dich darum, dass du uns die richtige Melodie gibst. Dass du uns die Einheit schenkst, die wir benötigen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank, dass du mit uns gehst. Vielen Dank, dass du den Weg für uns vorbereitet hast. Und vielen Dank, dass wir dir einfach nur vertrauensvoll folgen können. Vielen Dank, dass du da bist. Und vielen Dank, dass wir in dir und du in uns lebst. Amen.